Herzlich willkommen zum Podcast mit Deutschlands wahrscheinlich letzten Professor für Namenforschung, Jürgen Udolf. Einigen von euch vielleicht bekannt aus Funk und Fernsehen. Doch was soll dieser Titel? Ohne Namen? Ja, richtig. In diesem Podcast soll es hauptsächlich um die, wie ich natürlich finde, sehr spannende Lebensgeschichte meines Vaters gehen. Geboren im Februar 1943, kurz vor Kriegsende in Berlin, nahm das Leben meines Vaters immer mal wieder eine interessante Wendung, die ich einfach für mich und meine Familie festhalten möchte. Doch warum nicht euch daran teilhaben lassen? Und keine Sorge, um ein paar Namen werde ich zu meinem Leidwesen und zu eurer Freude wohl wie immer nicht herumkommen. Aber was wäre ein Namenforscher ohne Namen? So, wir haben ja gesagt, wir machen gleich eine zweite Folge. Aber wenn jemand die erste Folge gar nicht gehört hat, dann natürlich auch erstmal herzlich willkommen an unsere Zuhörer.
Herzlich willkommen.
Super. So, jetzt geht's erst richtig los, und zwar Geburt. Da wirst du dich, lass mich raten, wahrscheinlich nicht so dran erinnern können.
Nein, natürlich nicht, aber ich habe mal gehört, dass das Leben beginnt eigentlich immer mit der Geburt. Ist das richtig? Ja.
Mhm. Ich bin kein Philosoph, aber glaube, man könnte sogar diskutieren, ob es schon mit der Zeugung beginnt.
Ach,
aber
ja,
sind Bilder im Kopf, die möchte ich gar nicht haben.
Gut.
So,
nein,
also,
das brauchen wir nicht. Wir lassen mich gebären, ja?
Oder? Mhm. Wir lassen dich gebären.
Ja.
Ja, was hat dir denn Oma Lotte über deine Geburt?
Genau.
Also im Prinzip ja mitten im Krieg, da kann man sich gar nicht vorstellen. Also ich kann mir das kaum vorstellen,
mir
fällt
nicht.
Das schwer.
Na, etwas mehr kann ich mir schon vorstellen, weil die Folgen des Krieges, da beginnt dann ja mein Gehirn allmählich zu arbeiten und beginne mich zu erinnern. Aber ich habe mir das ein bisschen notiert und das habe ich euch manchmal auch schon erzählt, aus Teile. Geboren bin ich also am 6. Februar 1943 in Berlin-Pankow. In Berlin.
Ja.
Und was war da los?
Ja, also 43 Hauptstadt, in Berlin. Ne?
Hauptstadt, ja, das fand ich das Entscheidende.
Berlin. Ja, na klar, Hauptstadt Berlin.
Gut.
Und Bomben.
Ja, darauf wollte ich hinaus. Bombenangriffe auf Berlin. Und ich habe jetzt, weil ich mir Gedanken gemacht habe für das, was wir jetzt machen, Kathi, habe ich dann eine Seite gefunden, wo genau aufgelistet wurde oder wo auch genau aufgelistet wird. Welche Bombenangriffe wann und wo in Berlin stattgefunden haben.
Geil.
Das wusste ich nicht.
Ja, ja.
Vielleicht noch eine andere Bemerkung dazu. Am 6. Februar 1943, mein Vater war Soldat, hat auch den ganzen Krieg überstanden, Riesenglück gehabt offensichtlich, und er war zu der Zeit tatsächlich, nicht gelogen, in Stalingrad, in der Schlacht damals eingebunden. Er war Funker, und was ich noch gehört habe, er hat nicht viel erzählt vom Krieg, eigentlich fast überhaupt nichts. Er sei mit seinem Funkwagen, seien sie dem Ganzen entgangen.
Ja, was ein Riesenglück ist, ne? Stalingrad
Riesenglück,
überlebt
ja.
zu haben.
Und dann war es so, dass der Wehrmachtsfunk hat immer an meine Mutter erzählt, am 5. und am 10., 15., 20., also alle fünf Tage, wurde zu einer bestimmten Zeit durch den Großdeutschen Rundfunk, den man überall hören konnte, wurden die Geburten verkündet. Ja, und er hat also in der Nähe von Stalingrad am 10. Februar gehört, dass ich geboren bin.
Oh, krass. Ich weiß noch, das ist ja jetzt auch für die Familie, das mag ich noch sagen, ich weiß, dass ich Oma mal gefragt habe, ob Opa wohl einen Menschen getötet hat. Das fand ich irgendwie als
hab
Enkelin. Siehst du, ich weiß, es war ein Gespräch. Ich war ja 12, als sie gestorben ist, und da hatte ich das, glaube ich, gerade in der 6. Klasse in der Schule.
Verstehe.
Oder so.
Mhm.
Und da habe ich sie erstens gefragt, ob sie Hitler gewählt hat, weil das ist natürlich auch spannend, und da hat sie ganz ehrlich geantwortet, ja, hat sie. Wobei Oma, also es war Oma Lotte, ne, das war ja deine Mutter, und Oma Traudel habe ich das auch gefragt, und die hat gesagt, nee, wir haben immer Zentrum gewählt.
Ja.
Also, aber gut, wer bin ich zu sagen, ich mache ihr dann einen Vorwurf raus, darum soll es ja auch nicht gehen, aber es fand ich einfach spannend. Und dann habe ich natürlich auch gefragt, beide Omas, ob sie halt einen Menschen umgebracht haben, weil das ist natürlich kaum zu verarbeiten. Und da hat Oma Lotte gesagt, Opa hätte gesagt, nein. Also da er ja Funker war, ist die Wahrscheinlichkeit, also hat er nein, und sie glaubt ihm das auch, und er hat das wohl nicht getan.
Ja.
Und Oma Traudel, der Mann war ja Koch oder Bäcker oder so, und der war auch hinten an der Front sozusagen, der hat auch keinen umgebracht.
Mhm.
Das war irgendwie für mich persönlich
klar.
So, Ja, entlastend, sag ich mal.
Aber
so.
Es gibt noch eine ganz irre Geschichte, dass ich geboren bin, Kathi. Die habe ich
ja,
ich,
die, doch, ja, die, doch, die hast ich du mal erzählt. Auch schon erzählt. Ja, die ist ne? total, also ja, die ist total
kaum,
krass.
Kaum glaubhaft.
Ja.
Ja. Aber was ich jetzt erzähle, weiß ich von meiner Mutter und deswegen glaube ich, dass es stimmt. So, meine Mutter hat mir Folgendes erzählt. Sie haben geheiratet, meine Mutter und mein Vater, 1934 im Februar. Und zwar gab es da, da war Adolf Hitler 1933 gerade an die Macht gekommen,
ja.
gab es Ehestandsdarlehen. Der tiefere Sinn war, dass Ehen also geschlossen wurden und dass man heiratete und dass man Kinder
ja, in klar. die Welt setzte. Zukünftige Soldaten.
Und es gab ein Zuschuss. Ein Wohnungszuschuss von 5.000 Reichsmark, das war sehr viel Geld
ja,
damals.
Das, ja, ja.
Und man hat sich verpflichtet, 3 Kinder innerhalb von 10 Jahren zu zeugen.
Das ist schon irgendwie krass, ne? So ein Vertrag hier.
Aber soweit ich mich erinnere, Kathi, gab es später in der DDR auch ähnliche Geschichten. Ja, ich kann man nicht hier nachsehen. Also zu meiner Geschichte, von der ich natürlich nur durch meine Mutter weiß. Also, das erste Kind, mein Bruder, der 9 Jahre älter ist, kam 9 Monate nach der Hochzeit.
Passend.
Die Tochter, meine Schwester, kam nach 3 Jahren, 1937 in Berlin, zur Welt. Und soweit ich weiß, ich sage das jetzt nur andeutungsweise, war das mit der Ehe leider nicht so ganz glücklich. Aber meine Mutter hat mir Folgendes erzählt, ich gebe das so wieder. Ich kann sie nicht mehr fragen, sie ist ja auch schon lange verstorben jetzt. Sie hat erzählt, sie war nach 9 Jahren auf irgendeinem Amt, was ich mir irgendwie schwer vorstellen kann, mitten im Krieg, 43 in Berlin, aber gut. Und da hatte der Beamte mal geguckt und hätte gesagt, wörtlich, da fehlt noch etwas. Und dann hat...
aber ganz ehrlich, das kann ich mir schon vorstellen.
Ja,
ich meine,
Beamtenpflicht, ne?
Ja, ich sag dazu jetzt nichts.
Nee, ist klar.
Ja.
Gut. Jedenfalls hat meine Mutter gesagt, hat sie gesagt, ja, mein Mann kommt bald auf Urlaub, muss man sich vorstellen. Bei diesem Krieg, ja, 42, 43 ist er, unfassbar. Ne?
Ja, ist ein Vertrag.
Gut. Muss das jedenfalls kam ich dann zur Welt.
Gott sei Dank, also jetzt muss ich ja mal sagen.
Ja. Und wenn ich an diese Zeit denke, da in Berlin, in der Selinstraße Nummer 6, das Haus steht immer noch, ein ganz einfaches Haus, so ein... Wir waren mal zusammen dort, aber du kannst dich kaum erinnern.
Nee,
ne?
Da war ich zu
Ich
klein.
Weiß, ich weiß. Es war zu meinem 50. Geburtstag, Kathi. Das war 1993. Du warst 4 Jahre.
Genau, da fängt mein autobiografisches Gedächtnis so ganz langsam an zu
rattern. Und da habe ich dann also ich selbst auch erst nach 50 Jahren das Haus gesehen. Ganz normales Haus, Eckhaus in der Selinstraße an der Ecke zu, wie heißt die hier? Warte, ich kann das hier vielleicht lesen. Selinstraße, richtig.
Kissingenstraße,
ja. Ecke Kissingenstraße. Steht noch. So ein richtiger, ist so ein Block. Nein, ist kein Block, sondern ist eine Häuserreihe, aber in Viereckform. Ne?
Ja.
Und meine Mutter hat mir erzählt, das war unheimlich günstig für die Mütter, denn im Innenraum haben die Kinder gespielt. Und konnten ja nicht raus, dann, ne? Kein Auto mal, nicht so dolle, aber trotzdem. Und da haben wir innen drin gespielt, was ich alles nicht weiß. Und das haben wir uns angesehen auch, wenn da mal dann auch, ich war 2-3 Mal da inzwischen durch und da habe ich dort geguckt. Was ich jetzt von meiner Mutter noch weiß, ist Folgendes. Offenbar vor meiner Geburt, sie lebt also in Berlin, vor meiner Geburt hat meine Mutter mir folgende Geschichte erzählt, die da passiert ist vor meiner Geburt. Sie hatten Nachbarn und sie wussten nicht, glaube ich nicht, dass es Juden waren. Aber es ist Folgendes passiert, dass es einmal klingelte. Ein SA-Mann, glaube ich, hat sie erzählt, baut sich vor ihnen auf und sagt im klaren Ton, ab sofort verbiete ich jeden Umgang mit dieser Familie so und so.
Oh Gott, da habe ich einen echten eiskalten Schauer. Das ist so krass, ja.
Viel mehr hat meine Mutter nicht erzählt. Ich weiß nur, das, glaube ich, hat sie dann noch gesagt, man hat später die Familie nicht mehr gesehen.
Wusste sie, was da passiert?
Das weiß ich nicht.
Ja.
Hinterher wird sie wissen, was passiert.
Ja, ja gut, ja. Ja, hinterher ist man immer schlauer. Aber ja. Ich weiß, du hast mal eine Geschichte erzählt, das hat er dann aber mit meiner Urgroßmutter
genau,
zu tun.
Genau, Kathi, die Geschichte kommt auch noch, denn die ist unheimlich spannend. Und ich bin richtig berührt, wenn ich die höre. Aber ich wollte vorher noch ganz kurz etwas sagen.
Gerne.
Ich hatte nämlich gehört von meiner Mutter und ich glaube, mein Bruder war ja 1943 schon fast 10 Jahre alt.
Ja.
Er hat also viel mitbekommen. Meine Schwester war 7 Jahre alt, die hat viel mitbekommen. Die haben mir zwei Geschichten erzählt. Mein Bruder war irgendwie in Berlin, da war gerade ein Angriff, dann sind sie in irgendeinem Bunker und hat er mir erzählt, er hat am Gendarmenmarkt, kennt glaube ich fast jeder, hat er die beiden Türme der beiden Kirchen, die da sind, französisch und deutsche, hat er brennen, zusammenbrechen sehen. Krass. Durch Bombenangriffe.
Ja.
Und meine Schwester hat erzählt, sie war mit dem Großvater in der Stadt, vielleicht war sie 8 oder 9 vielleicht da, und da waren Bombenangriffe, sie sind dann in irgendeinen Bunker gegangen und sie, als vorbei war, sind sie dann natürlich zu Fuß, alles andere war hinüber, sind sie zu Fuß in Richtung Pankow gelaufen und dort, wo sie wohnten, war eine riesige Rauchsäule. Gut, mehr will ich dazu nicht sagen.
Naja, gut, also das kann man sich einfach vorstellen, dass man da Sorge hat.
Die letzte Bemerkung zu diesem Bombenangriff, ich habe das jetzt gefunden. Meine Mutter hat Folgendes erzählt, kurz bevor ich geboren wurde, gab es öfter mal einen Bombenangriff und nachdem ich geboren war, hat sie erzählt, 2 Monate war kein Angriff oder so. Und ich habe dann mal geguckt, ich habe folgende Hinweise gefunden auf Pankow. 18. November 1943, Stabbrandbombenvernichtung, 1 Jahr kleine Holzhäuser in der Borkumstraße. Das ist die Querstraße.
Das ist vielleicht das, was deine Schwester genau erzählt
hat. Ja, das könnte sein. Die hat nämlich gesagt, da quer gegenüber wäre Bomben eingeschlagen und wenn die uns getroffen hätten, gut.
Dann wäre es wahrscheinlich vorbei.
Und am 22.11.1943 werden durch Bomben, da wird das Gefängnis in der Borkumstraße getroffen. Es gibt es heute noch als JVA, glaube ich.
Mhm.
Und dann offenbar der schwerste Angriff am 10. Mai 1944. Frühe Morgenstunden, schwere Mine mit gekoppelter Bombe. Neubauhäuser der Neumannstraße gegenüber der Borkumstraße, 11 Tote. Wenn das überlegt, was ich da...
Aber das heißt, bis wann wart ihr denn in
richtig
Berlin?
Genau.
Weil das waren ja jetzt 1943 2 Angriffe, genau, und 1944
richtig
2 Angriffe.
Ich habe es notiert. Kommt sofort, aber ich will vorher noch, Kathi, weil es genau in meine Geburt fällt, jetzt diese Geschichte erzählen, die mir meine Mutter erzählt hat und die geht unter die Haut.
Ja.
Es geht darum, dass meine Großmutter, also die Mutter meiner Mutter, bei uns war, als ich geboren wurde. Großmütter wollen ja dann helfen. Ne?
Ob das immer so gut
ja,
ist, weiß
ganz
ich
genau
nicht.
Und meine Mutter und meine Großmutter, das war auch nicht immer eine Meinung. Und ich weiß, dass meine Mutter gesagt hat, oh Gott, wäre ich doch lieber alleine. Sie hat ja also mich gehabt. Dann war da die 3 Jahre ältere Schwester, also Tochter, und dann noch der Sohn. Und ich weiß genau, dass meine Mutter, ach Gott, jetzt auch allein geschafft. Ne? Ja, gut. Aber jetzt kommt die Geschichte. Die Großmutter geht in Berlin irgendwo hin, was besorgen, ich weiß es nicht, und kommt wieder. Und jetzt wird es dramatisch. Kommt wieder nach Hause, nach Pankow, und sagt, stell dir vor, was ich da gesehen habe. Da war eine Straße, da war eine Mauer. Und hinter der Mauer konnte man Männer sehen, die offensichtlich eingesperrt waren. Und vor der Mauer standen 100, 200 Frauen mit ihren Kindern zum Teil und haben gejammert und geweint und haben zum Teil Sachen über die Mauer geworfen und waren verzweifelt und wollten da offen hinein, was nicht erlaubt wurde und so weiter. Das hat meine Urgroßmutter gesehen, kam nach Hause und sagte, stell dir vor, was sie gesehen haben, erzählt es also ihrer Tochter, meiner Mutter. Und dann haben sie gesagt, das ist eine Schweinerei, was da passiert ist und so weiter. Und da hat meine Mutter noch gesagt, dann hat meine Großmutter gesagt, ja, das hat doch mit dem Adolf was zu tun, der ist doch schuld daran. Da hat meine Mutter gesagt, wie es damals manchmal üblich war, der weiß vielleicht gar nichts davon. Das war also manchmal so, ne, wenn das der Führer wüsste oder so. Und meine Urgroßmutter hat dann gesagt, meine Großmutter hat gesagt, dieser Hitler ist für mich gestorben. Und meine Mutter hat gesagt, das war auch so danach.
Ja.
Sie hat es also gesehen und das, was sie gesehen hat, das ist später verfilmt worden. Das ist nämlich die Geschichte in der Rosenstraße. Der Rosenstraße-Prozess ist nicht weit von dort, wo ich geboren wurde. Es war die größte spontane Protestdemonstration im Deutschen Reich.
Ja, klar. Ja.
Während der Zeit der Nazis. Ende Februar, Anfang März 1943.
Das passt zu 100%
genau auf deine verlangten Geburt. Arische Ehepartner aus Mischehen, so hieß es damals, und andere Angehörige von verhafteten Juden in Berlin deren Freilassung. Man hat hier eingebuchtet, die jüdischen Partner von Mischehen. Ne? Der eine Partner
aber
war nicht.
Aber waren wohl Männer hauptsächlich?
Es waren hauptsächlich Männer, so richtig, habe ich auch gelesen. Und Goebbels hat hier gesagt, das war ein großer Fehler, die sozusagen in Berlin, hat er gesagt, zwischenzulagern. Die hätten gleich rausgemüsst aus der Stadt, dann wäre das nicht gesehen worden. Und jetzt kommt die irre Geschichte, habe ich gelesen dann im Internet. Wahrscheinlich kamen fast alle dieser 2000 in der Rosenstraße verlegten Personen wieder frei, nachdem ihre Angaben zeitaufwendig überprüft worden war und ihr Status 2 für 2 feststand. Also die meisten von denen wurden offenbar gerettet. Und meine Großmutter hat das gesehen, das finde ich, das geht mir wirklich unter die Haut.
Ja, das ist, ja, also, aber was ich ja gut finde, ist, dass sie daraus ja ihre Schlüsse gezogen hat, ne, und gesagt hat, der weiß das sehr wohl und dass er dann auch echt gestorben war für sie.
Puh, ja, und dann, und dann kam irgendwann mein Vater mal auf Urlaub und das weiß ich noch ganz genau, meine Mutter hat es so gesagt, und der war sie ein Soldat. Ich glaube, oder war fast überall Ostfront, Frankreich, Italien. Er hat gesagt, es klingt schon fast wie ein Witz. Er hat gesagt, beinahe wäre er ums Leben gekommen, weil er war nicht allzu groß. Das klingt idiotisch, weil er beinahe im Tiber in Italien ertrunken wäre. Also, das muss man sich vorstellen. Eine Ironie der Geschichte. Ich weiß auch nicht, wie man das ausdrücken soll. Er hat auch wirklich so erzählt. Er hat ganz wenig erzählt, aber das hat er. Und der kam einmal aus dem Urlaub nach Hause, nach Berlin, und hat Folgendes gesagt. Haut bloß ab. Mhm. Haut bloß ab. Weil er gesehen hat, was dann passiert, wenn die Front, wenn die Russen dann in die Gebiete einbeziehen, die erobern, und was dann passierte. Haut bloß ab. Und das haben sie gemacht. Mhm. Und zwar nach meiner Erinnerung, mein Bruder hat auch darüber erzählt, im Januar 1945.
Ich merke für mich, dass ich das ganz schön, also ich finde das echt krass. Wollen wir mal zur Auflockerung zwischendrin, weil wir ja jetzt Berlin verlassen.
Ja, richtig.
Finde ich, können wir mal Berlin klären.
Absolut.
Und, so, ne? Ja. Also habe ich schon fast wieder ganz vergessen. Aber ja, wir klären, glaube ich, einfach mal Berlin. So, Papa, Berlin, der Name.
Woher kommt der Name Berlin? Ja, es ist kein Zufall, nein, anders. Es ist wirklich Zufall, Kati, aber ich habe über diesen Namen Berlin, das war jetzt, habe ich geschrieben, und zwar mehr als jeder andere. Es ist tatsächlich so. In meiner Doktorarbeit, Dissertation über slawische Gewässernamen, kennst du, glaube ich, auch ein bisschen, habe ich den Namen Berlin behandelt, weil er ein slawischer Name ist und weil in ihm ein Wort steckt für Sumpfmorast. Das ist ganz häufig so bei Ortsnamen. Auch Paris, der wunderschöne Name, geht zurück auf Paris, hieß ja Lutetia Parisiorum, und das Lutetia ist auch ein Wort für Morast, Sumpf. Das heißt nicht, dass die Orte im Sumpf gelagen, sondern
danke,
am Sumpf.
Danke, das ne? war gerade mein, ja, Ge- mein ne? Gedanke, ja. war gerade, warum packt man den Ort in Sumpf?
Macht man aber nicht,
nee, macht man nicht, wäre auch nicht
aber
so schlau.
Am, ne?
Okay, am. Gut. Ja, ja, aber Am ist wiederum schlau wegen Feuchtigkeit?
Ja, oh Gott, manchmal ist ja manchmal so, dass du hast einen Sumpf und du hast dann eine leichte Erhöhung. Daneben,
ja,
ne?
Ja,
man siedelt niemals in der Nähe eines Flusses, ganz nah nicht. Wir können das hier im Leinetal ganz genau sehen. Etwa Höhe 150 Meter vom Fluss her. Da beginnen die Siedlungen, also hochwassergeschützt. Die Leute waren nicht blöde. Die haben den Fluss beobachtet.
Könnte man dann heute sagen, heute ist man schon so ein bisschen blöde, weil man das dann doch direkt ans Wasser baut, die Sachen?
Da ist durchaus was dran, Kathi, denn man möchte gern nah am Wasser.
Das ist ein schöner Blick, ne?
Schöner
es
Blick,
sei denn,
ja.
man hat dann Hochwasser, dann ist der Blick nicht mehr so schön.
Ja, das können wir ab und zu bei Hochwassern dann deutlich sehen. Und hier, die Menschen früher hatten nicht die Möglichkeit, Hochwasserschutz zu betreiben. Und ist so, dass sie dann wirklich nicht ganz nah am Fluss siedeln. Also Berlin enthält ein slawisches Wort für Sumpfmorast, Berl oder Barl. Und das gibt es, und das ist mein Beitrag gewesen zu diesem Ortsnamen. Das gibt es in Osteuropa etwa 25 Mal. Da in dem jetzt grünen Buch, was ich mir neu habe einbinden lassen, sind die alle aufgeführt mit einer Verbreitungskarte. Die meisten dieser Namen gibt es in Polen und in der Ukraine. Mhm. Und wunderschön ist, es gibt auch mehrere Orte, die heißen Berlinchen.
Ach, wie süß.
Ja. Die heißen Berlinchen, natürlich durch Veränderung zu Groß-Berlin. Ne?
Und, ja, dem, ja.
Und das ist meine Erklärung. Hier ist ein Auszug aus einem Standardwerk, in dem auch der Autor schreibt, Udolf hat in seinem Buch Studien zu slawischen Gewässernamen und so weiter die Namen zusammengestellt. Und er stimmt auch dieser Deutung zu. Insofern habe ich mit dem Namen meiner Geburtsstadt wirklich ein bisschen was zu tun.
Schön. Na, jetzt haben wir Berlin, dann können wir doch hinterher auch gleich nochmal deinen Stadtteil da machen, ne? Pankow.
Pankow, ja, genau, ja. Damit habe ich als Namenforscher nicht direkt etwas zu tun. Das haben andere gemacht. Es gab früher eine große Namenforschung in der ehemaligen DDR. Die haben fast ganz Brandenburg aufgearbeitet, richtig klasse. Und da ist Pankow behandelt worden, der erste Beleg im Jahre 1251, natürlich lateinisch, in Rivo qui Pankowe dicitur, im Fluss, der Pankow genannt wird. Mhm. Mhm. Und dieser Pankow-Fluss, der heißt heute Panke, das ist die Panke.
Also das heißt, den gibt es immer noch?
Den gibt es immer noch.
Das kann man sich, stimmt, aber Berlin sagt man ja auch, hat so viel Wasser wie fast keine andere Stadt.
Das ist völlig richtig. Es gibt sehr viel Wasser in und um Berlin. Und hier ist der Fluss Panke und da liegt Pankow dran an dem Fluss. Der Flussname ist also entscheidend.
Ja.
Ja? Und die Erklärung dafür ist ein bisschen umstritten, aber ich glaube, man sollte ihr folgen. Es gibt im Slawischen, wieder ein slawischer Name. Also wir haben ja deutsche Zuwanderung nach Brandenburg und Berlin erst so mit dem 12. 13. Jahrhundert. Vorher wohnen dort Slawen und zwar 500 Jahre lang.
Mhm.
Ja, unheimlich viele slawische Namen im heutigen neuen Bundesländern. Und die Panke ist ein Name, der wieder auf das Slawische zurückgeht. Und wir haben eine Wortgruppe, zum Beispiel im Polnischen, die heißt Pęk, das ist Bündel. Pąk ist Knospe oder Blüte. Und das Wichtige ist jetzt, Pękać heißt zerspringen oder platzen. Und das bezieht sich offensichtlich auf einen Fluss, der jetzt über irgendwelche Steine fließt oder so, ja, und Blasen bildet etwa in der Richtung.
Ich habe mich gerade schon gewundert, weil du mir mal gesagt hast, jeder Flussname hat irgendwas mit fließen Wasser zu tun.
Ja.
Und da habe ich gerade so gedacht, Knospe, Blüte, zerspringen, platzen, was ist denn da das Wasserelement? Aber
und
ja,
hier
das macht
geht
Sinn.
Es darum, wie das Wasser.
Ne, ja.
Da offensichtlich lang läuft. Das ist die Erklärung, die überall gegeben wird und es gibt keine bessere. Heute wird die Panke einen Anblick haben und einen Charakter, der sicher nichts mehr mit.
Nee, schön begradigt und bitte nicht im Weg sein.
Ganz genau.
Ja. Ne? Leider.
Aber das ist die Erklärung, die wir für die Panke und damit für Pankow geben können.
Cool, super, sehr schön. So, nach den beiden etwas auflockernden Namen kommen wir zu etwas schwereren Kost, nämlich jetzt Flucht. Ich glaube, da haben Tante Susi, Onkel Dieter und Oma Lotte wohl am meisten erzählt, ne?
Ja, das weiß ich natürlich alles von Ihnen. Die Familie flüchtet im Januar 1945, da bin ich noch keine 2 Jahre alt, knapp drunter. Wer flieht? Meine Mutter, meine Großmutter, mein Großvater, mein Bruder, meine Schwester und ich. Das sind 6 Personen.
Mhm.
Wir fliehen mit dem Zug.
Wir haben gerade festgestellt, dass unser Mikro sehr genau ist und alles Mögliche mit aufnimmt. Also Musik von irgendeinem Auto, was hier vorbeifährt. Eben gerade hat meine Mama den Hund zurückgerufen. Also wir haben Mama jetzt aus dem Wohnzimmer verbannt.
Die Arme. Ja.
Genau. Und wir landen jetzt weiter bei, du bist mit dem Zug geflogen.
Ja, wir fliehen aus Berlin mit dem Zug, mit einem normalen Zug, wie mein Bruder mit Überraschung gesagt hat, nach Hannover. Weil in der Nähe von Hannover gab es eine Tante von uns. Ich weiß nicht mehr, in welchem Feld die zu uns stand. Das war...
Aber das muss man ganz kurz, das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, die Bahnstrecke Berlin-Hannover scheint nicht zerstört gewesen zu
sein. Ja, das ist ein Riesenwunder, Kathi, noch mehr ein Wunder. Mein Bruder hat es auch erzählt. Es war ein Wunder, dass im Januar 1945, wo die Fronten immer näher beieinander rücken, dass dieser Zug zum Beispiel nicht beschossen wurde.
Ja, das stimmt. Ja.
Das war normal, dass die Tiefflieger so einen Zug angreifen.
Ja, ne?
Also ein Riesenschwein, anders kann man es nicht sagen. Und mein Bruder auch gesagt. Ja, und wir landen dann bei einer Tante, an die ich mich nicht näher erinnern kann. Ich weiß auch nicht mehr, wie sie hieß und wohin sie gehört. In dem kleinen Dorf Osterwald bei Hannover. Osterwald ist so ein richtiges Straßendorf und wir landeten in Osterwald-Oberende. Es gab auch und gibt auch Osterwald-Unterende. Okay. Das muss man trennen, denn das war so ein Straßendorf mit, weiß ich, 4-5 Kilometer Länge. Und dort lebte eine Tante und wir kamen da unter als Flüchtlinge in einen Bauernhof. Aber die Geschichte war so, dass meine Mutter am Bahnhof von Hannover noch ein paar Sachen mitgenommen hatte, so im Zug, ne? So, weiß ich, letzte Reste, und die sie dann im Bahnhof dann deponiert hat. Und wir sind dann natürlich zu Fuß von Hannover in Richtung Osterwald gegangen. Ich glaube, das sind so 50 Kilometer oder so.
Schade, jetzt habe ich natürlich mein Telefon ausgemacht, damit das nicht stört. Das könnte man jetzt mal googeln. Ja, vielleicht mache ich das nochmal.
Ja, mach's vielleicht noch. Es muss so, ich tippe zwischen 10 und 15 Kilometer.
Okay. Und das mit 6 Leuten und kleinen Kindern und Gepäck.
Ne? Ja, wie gesagt, ein Teil des Gepäcks haben sie am Bahnhof gelassen, ist jetzt in der Geschichte.
Ja.
Denn sie kommen an den Osterwald und die Tante sagt, lass es mal noch mal zum Bahnhof gehen. Und das Gepäck haben den ständig Angriff in Hannover.
Ja.
Sie holen das Gepäck an dem Tag, am nächsten Tag wird der Hauptbahnhof Hannover restlos bombardiert, Totaltreffer. Dann hätten sie alles noch verloren, das bisschen, was sie dort gerettet hatten. Das hat mir meine Mutter noch erzählt.
Glück, ne? Also, ja.
Und dann kam ein schwieriges Leben. Das will ich nur ganz kurz erzählen, denn wir wohnten dann zu sechst und mein Vater kam bald raus. Er war irgendwie Zufall im Kriegsgefangenschaft, glaube ich, bei den Engländern in Hannover-Bodfeld. Das ist gar nicht weit weg von Osterwald. Meine Mutter hat gesagt, sie durfte ihn sogar im Gefängnis sogar ab und zu besuchen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Schön.
Und dann wohnten wir also mit 7 Personen in einem Zimmer, Kathi. Die Schlafkojen, kann ich mich so dunkel daran erinnern, das war so Stroh und die waren so in so Abseiten, in so Kojen waren das, ne?
Ja.
Es war eine grauenhafte Situation.
Aber da kannst du dich schon selber noch dran
erinnern. Es geht los mit Erinnerungen, mit Streit und so weiter. Und meine Mutter hat gesagt, die schlimmste Zeit in ihrem Leben hat sie in diesem kleinen Dorf erlebt. Es gibt folgende schlimme Geschichte. Ich war dann also vielleicht so 4-5 Jahre und sie ist dann manchmal zum Bauern arbeiten gegangen und ein bisschen was
Geld verdient. Ich glaube, ich weiß, welche Geschichte jetzt kommt. Das ist.
Und ich stehe da als kleiner Junge am Gartenzaun und sie kommt. Und ich frage sie, hast du mir was zu essen mitgebracht? Und sie sagt nein, denn sie hat selbst aufgegessen.
Ja, weil sie dann Hunger hatte.
Ja, und ich kann mir noch an folgende Geschichte erinnern. Richtig, ich war mit deiner Mutter, waren wir zu zweit vor, ich tippe mal, 4 oder 5 Jahren waren
wir wieder. Da war ich mit. Da war ich mit in Osterwald.
Warst du mit bei Schraders?
Ja, ich war da mit und wir haben uns super. Das angeguckt, das weiß ich noch.
Ja, und das war die Familie, das war eine eingesessene Bauernfamilie dort im Osterwald. Die hatten einen großen Bauernhof, die hießen Schrader, ein typischer Name für die Region. Und das war mein erster Freund, ich glaube, der hieß Heinrich. Das war mein erster Freund. Und woran ich mich doch erinnern kann, wir durften ab und zu dort mitessen, das weiß ich. Und da haben wir jetzt darüber gesprochen, nur mal mit der Frau Schrader. Das war die beste Freundin meiner Schwester.
Ah.
Die lebte also dort noch. Und
können wir vielleicht so mal ganz kurz Schrader?
Ja, Schrader ist eine ganz einfache Geschichte. Gibt es fast nur dort in Hannover und Umgebung, aus Ostfalen nennen wir das. Das ist eine Variante von Schröder. Und Schröder ist ein niederdeutsches Wort für den Schneider.
Ah.
Er hat zu tun, Schröder, mit Schrott und Schrot. Das sind kleine Teile, ne? Mhm. Schrott und Schrot sind kleine Teile.
Ja.
Und der Schneider zerteilt. Der teilt, der schneidet.
Ah.
Und deswegen ist der Schröder in Norddeutschland der...
Das heißt, es hat nichts mit der Schneiderin, also mit dem Nähen zu tun.
Nein, nichts mit dem Nähen, sondern es ist der Schneider, der... Ja, doch, im Sinne, wie kommst du jetzt auf die Frau Schneiderin?
Naja, weil du hast gesagt, der zerteilt was und eine Schneiderin näht ja eher zusammen.
Ja, natürlich, Schneiden ist eben der Überbegriff, wenn du sagst, er ist Schneider, das ist ja auch Schneiden, nicht? Aber das
ja, na klar. Ja, ja, ich hab gerade gesagt, Frau Schneiderin. Oh Gott, das ist, ja, also, jetzt kriege ich Gender-Ärger. Ich wollte einfach nur den Unterschied zwischen es schneidet einer was auseinander und es schneidert einer was zusammen.
Ist nicht so kompliziert, denn das deutsche Wort, das normale Wort Schneider, das wir kennen für den Schneider, der schneidert eben etwas. Er muss ja etwas zerschneiden, um daraus dann etwas Neues zusammenzusetzen.
Okay. Ja, wenn man Dinge mal genauer ausspricht, dann kommt man vielleicht auch so gut drauf.
Ich kann mich auch ganz genau erinnern, Kathi, also muss schon etwas älter gewesen sein, vielleicht so 6 oder so.
Ja.
Saßen wir dort. Ich weiß nur, dass ich eine Folgeserinnerung habe, eine riesengroße Pfanne, waren Bratkartoffeln drin, würde ich sagen, und jeder hatte eine Gabel und ist dann mit seiner, Teller gab es nicht, mit seiner Gabel in die Pfanne gegangen. So hat man da gegessen. Und ich weiß genau, dass ich da ab und zu mitessen durfte. Das hat sie auch bestätigt, jetzt die Frau Schneider, in unserem Gespräch.
Ja.
Jetzt. Das ist das, was ich noch von dem weiß. Sonst war die Zeit sehr, sehr schwierig da in dem Dorf und bleibt aber nicht lange. Wir werden bald das Dorf verlassen.
Ich weiß ja, dass du keinen Quark magst.
Ja, richtig, stimmt. Ja, Quark und Joghurt, ich bin nicht begeistert davon.
Nein,
und
Mama jubelt es dir trotzdem immer unter.
Macht sie und inzwischen esse ich es auch, weil sie dann
noch die Frösche reintut. Aber du hast mal gesagt, dass das wohl damit was zu tun hat.
Ja, es hieß damals Weißkäse. Das war so ein Geschmack. Ich sage es mal so, wie ich das empfunden habe. Das war für mich gefaulte oder faulende Milch. Ne? Dieser Geschmack des etwas Sauren oder so, und ich weiß nicht, wie es betreibt, das stört mich heute immer noch ein bisschen, obwohl es heute sehr viel verfeinert ist, glaube ich. Ne?
Ja. Wahrscheinlich, ja, aber das weiß ich noch. Das habe ich gedacht, das passt ja irgendwie auch an diese Zeit.
Ja, absolut. Ne? Ja. Ich weiß nur weiter, dass ich nicht bewusst, aber es ist jetzt Erinnerung und vielleicht Traum und Erzählung gehen es ineinander über. Wir haben viel Fußball gespielt. Das war toll. Ich habe mich wahrscheinlich da auf dem Dorf sehr wohl gefühlt, denke ich, habe die Erinnerung. Weiß noch einmal, ist meine Schwester vom Baum gefallen, fällt mir gerade rein jetzt. Die war eine wilde Hummel, hat meine Mutter immer gesagt. Sie war eine wilde Hummel und sie ist vom Baum gefallen und zwar ziemlich weit runter und lag dann auf dem Boden, hat gejammert, hat sich den Arm, glaube ich, 2 oder 3 Mal gebrochen.
Ach du Scheiße.
Und meine Mutter hat sie dann auf dem Fahrrad von dort aus nach Hannover gefahren, in das Nordkrankenhaus, glaube ich, wenn mich alles täuscht. Und dort wurde sie dann operiert oder was auch immer. Daran kann ich mich nur erinnern. Und dann habe ich nur wenige Erinnerungen noch an dieses Dorf, denn eine ist, ich weiß nicht, ob das Traum ist, ob das Einbildung ist, 1948 war Währungsreform. Wurde die neue Währung eingeführt und ich habe folgende Erinnerung, Kathi. Ob sie stimmt, weiß ich nicht.
Naja, vielleicht hört das ja jetzt hier irgendjemand und weiß da auch irgendwas von.
Vielleicht. Auch ich habe vorhin in Erinnerung, ein Flugzeug fliegt über uns und wahrscheinlich habe ich da beim Flugzeug unbewusst nicht gerade besonders gute Erinnerungen dran gehabt, wegen Berlin, der Bombenangriff und so. Ich weiß es nicht. Ein Flugzeug fliegt und wirft Flugblätter ab. Ja?
Also das kann ich mir schon vorstellen, so von wegen Informationen oder so. Ne?
Habe ich auch, aber ich weiß nicht, ob es stimmt, Kali, ob das nur ein Traum ist.
Ja.
Das ist das. Was habe ich dann? Dann wurde ich eingeschult in der Schule, 1949, Ostern. Ostern war Einschulung. Und ich musste dann zu Fuß gehen, das waren dann so, ich kann es schlecht schätzen, 400, 500 Meter, dann jeden Tag. Und
das geht ja, ne?
Das geht, ja.
Ich glaube, ich glaube zu wissen, dass man heute hat man festgelegt, wie weit die Schüler laufen müssen.
Ja. Okay.
Und ab wann sozusagen der Bus fährt.
Also die Schule begann sehr traurig für mich, denn ich hatte keine Schultüte, weil meine Eltern gedacht haben, die Schultüte gibt es von der Schule.
Ah.
Und ich hatte keine.
Warst du der Einzige, der keine hatte?
Ja.
Oh, Scheiße.
Ich habe keine bewusste Erinnerung mehr dran. Meine Mutter hat mit dir erzählt. Ah ja, und noch eine Geschichte muss ich erzählen. Uns ging es ja damals sehr bescheiden, vorsichtig ausgedrückt. Ne?
Ja, klar.
Lebensmittelkarten.
Ja. Ja, und außerdem hattet ihr ja nichts.
Wir hatten nichts, alles verloren.
Aus
ne?
Berlin, ja, bis auf diese paar Koffer. Man kann sich ja vorstellen, da kann man ja nicht alles mitnehmen. Ne? Da kannst du nicht irgendwie.
Es gab Lebensmittelkarten und meine Mutter hat es erzählt, zusammen mit der Tante, offensichtlich, die da gewohnt hat, haben sie die dann manchmal gefälscht. Ne?
Aha.
Ja? Das wurde ausradiert und dann nochmal geholt. Und ich weiß auch, dass sie auch gestohlen haben. Hat meine Mutter erzählt, die eine hat den Bäcker abgelenkt und die andere hat das Brot gegriffen. Ne? Ja. Und ich wollte...
Wie richtig, schön, dass du nicht kriminell geworden bist. Aber
ich war zu klein dafür, um kriminell zu werden. Aber ich wollte, das war ganz wichtig, Kathi, ich wollte Bäcker werden. Dreimal darfst du raten, warum.
Ja, weil du keinen Hunger haben wolltest.
Und deswegen ist Essen und Ernährung, vor allen Dingen Essen, ist für mich kein... Ich glaube, das kannst du bestätigen, ich habe kein großes Interesse an Gourmet und all dem, was damit zu tun hat.
Da kann ich ja die Geschichte erzählen, dass du, also ich glaube, seitdem ich denken kann, wenn du irgendwie unterwegs bist oder so, dann kostet dir Scheibenbrot und Leberwurst und das war's.
Ja, klar. Ist heute ein bisschen besser geworden. Aber,
also so besser ist doch in Ordnung.
Aber ich glaube, die Erinnerung dann ist ganz eindeutig.
Ja, wahrscheinlich. Ja.
Gut, was, ja, vielleicht noch interessant. Auf dem Weg zur, das ist so Erinnerung, an dem, die in meinem Gedächtnis sind, auf dem Weg zur Schule kommt man an vielen Stellen kommen so Holzgerüste und da steht die Milch, stehen die Milchkannen drauf zum Abholen, ne, von den Bauern. Morgens stehen sie da, wahrscheinlich voll, ne, und dann abends oder nachmittags werden sie wieder reingeholt. Die sah ich dann oft, wenn ich zur Schule ging.
Ja.
Und dann gibt es noch ein paar, zwei, drei kurze Erinnerungen. Unser Großvater und meine Großmutter, mein Großvater mochte mich, das weiß ich. Ich war ja auch, glaube ich, ein ziemlich friedlicher Typ. Und Großvater Karl, der hieß Knappig.
Ja, ja, wir wollten,
Knappig. Dann gleich nochmal behandeln.
Ja, machen wir gleich.
Ganz kurz nur.
Ja.
Großvater Karl wird krank und besuchen ihn im Krankenhaus in Hannover. Und da habe ich dann wieder so eine ganz schlimme Erinnerung. Wir haben ihn besucht dann im Krankenhaus. Ich weiß nicht genau, was er hatte. Und er bittet mich, Jürgen, hol mir doch was zu trinken. Aber ich durfte nicht.
Traurig.
Er ist dann gestorben. Beerdigung, kann ich mich noch ein bisschen daran erinnern. Ja, und Schulzeit weiß ich nicht mehr allzu viel. War nur ein halbes Jahr dort. Ein bisschen mehr, dreiviertel Jahr.
In Osterwald.
In Osterwald. Ne? Ja. Letzte Erinnerung daran, wir haben einen Ausflug mal gemacht, werde ich nie vergessen, in den Zoo von Hannover. Das war jetzt 1949, vielleicht 1950, schon im Januar, ja. Und ich erinnere mich, dass wir saßen in einem Bus, was ich eigentlich gar nicht kannte. Ne?
Ja, na klar, ja.
Und diese, in dem Bus oben, das war früher, da war so eine Lüftung. Und das war so ein rundes Rad. Ne? Ja. Und da drehte sich dann. Und da wurde frische Luft, weiß ich, ran und ausgezogen. Und daran kann ich mich erinnern. Ich werde es nicht los, die Erinnerung.
Das ist ja lustig, okay.
Und dann können wir Osterwald abschließen. Denn
mehr ist nicht in Osterwald, also mehr weißt du nicht?
Nein, denn wir verlassen Osterwald.
Ah.
Und zwar 1950, irgendwann Februar, März, weil mein Vater eine Stelle beim Deutschen Ring bei der Versicherung in Hildesheim bekam. Wir ziehen aus Osterwald weg und ziehen nach Hildesheim.
Sehr schön, super. Das machen wir dann aber in der nächsten Folge.
Ja.
Ne? Das heißt... wir klären jetzt noch einmal den Namen Knappig, hatten wir gesagt. Zum Abschluss den Namen Knappig.
Ja, Knappig hießen also die Eltern meiner Mutter. Und sie kommen aus Oberschlesien. Und ich habe eben gerade zum ersten Mal die Verbreitung von Knappig gemacht anhand einer wunderschönen Möglichkeit, die leider auf einem ganz traurigen Ereignis basiert. Es geht um den Ersten Weltkrieg und es geht um die Toten und Verwundeten des deutschen Heeres. Die wurden notiert.
Mm.
Sie wurden notiert auch mit ihrem Herkunftsort.
Ah, okay, ja.
Und das sind circa 8 Millionen Namen.
Ich sehe gerade, Verein für Computergenealogie.
Ja, ganz
was
genau.
Was alles gibt, cool.
Richtig. Das ist eine ganz wichtige Datei. Sie hilft uns, die Herkunft des Namens sehr, sehr gut zu ermitteln. Wir sehen es hier mit einem Blickkarte. Ich habe jetzt Knappig eingegeben.
Ja.
Du siehst nur Oberschlesien.
Ja.
Katowice, Ruda, Schlonska, Gliwice, Gleiwitz, Beuthen. Da kommt meine Mutter her.
Mhm.
Und dort ist der Name zu Hause.
Hm.
Nirgendwo sonst.
Ja. Ah, vielleicht kann ich den Link, da kann man ja, vielleicht haben die Zuhörer Lust, das selber mal zu machen.
Ja.
Den Link könnte ich ja mal in die Shownotes mit reinpacken.
Mach ich mal. Kannst du machen. Das ist auch vom Verein für Computergenealogie ist vom Verein für Computer ist das verarbeitet worden zu einer Karte, zu einer Möglichkeit, das zu kartieren. Das ist für uns eine ganz, ganz wichtige
Jetzt sehe Geschichte. Ich da aber gerade irgendwie noch den Unterschied 1890 und 1996.
Ja, das kann man machen.
Was heißt das? Warum ist das da?
Ich habe jetzt hier 1890 angeklickt. Ja?
Ja.
Ich kann auch 1996 anklicken und dann hinzufügen machen.
Ah, okay.
Ja.
Und was dann, ist da der Unterschied? Also was ist?
Ja, hier ist der Unterschied. Doch, er kommt, wie du siehst, grün. Ja.
Ah, ich kenne diese Verteilung. Das ist, das hast du mal erklärt, wenn die, also wenn die sozusagen vom Ausgangsort dann so verstreut sind, dann heißt es Flucht und
Rot
Vertreibung.
Rot ist der Stand von 1918.
Ja.
Und grün ist der Stand von 1996. Und du siehst, was passiert ist.
Ja.
Das sind die Fluchtbewegungen.
Ja.
Flucht, Umsiedlung, Vertreibung. Nach 1945 zumeist. Und da können wir wunderschöne Karten herstellen, die im Grunde auf ein grauenhaftes Ereignis hinweisen.
Ja, klar.
Auf die Flucht und Vertreibung von Millionen von Menschen in Mitteleuropa. Und wir sehen hier, Knappig ist in Oberschlesien zu Hause. Es gibt auch eine Deutung dieses Namens, und zwar von einem polnischen Namenforscher. Die polnische Namenforschung ist sehr, sehr gut. Und er hat diesen Namen behandelt. Und er schwankt, ob er ihn aus dem Polnischen oder aus dem Deutschen erklären soll.
Mhm.
Auf der einen Seite glaubt er, dass es zum Polnischen, vor allem polnischen Wort für Tuchweber oder Wollweber beruhen könnte. Auf der anderen Seite glaubt er oder schlägt er vor, dass auch das deutsche Wort Knappe, Knabe, Bursche oder Knappe die Grundlage sein können. Ich habe dann noch gefunden, dass die ältere Form gibt von diesem Namen Knappig, der heißt Knabbeck. Und dann hätten wir den Knaben als Grundlage und, richtig schön für Schlesien, eine polnische Endung K. Also, wir haben wahrscheinlich eine deutsche Basis am Anlaut,
Am
erste Silbe, Knappe oder Knabe und Eck ist eine polnische Veränderung, eine Verkosung, Verniedlichung der liebe kleine Junge etwa in dem Sinne.
Ach, ist ja lustig. Das heißt, wir haben sowohl Deutsch als auch Polnisch.
Und sowas passiert nur in einem Kontaktraum zwischen zwei Sprachgruppen.
Ja.
Und zwar die lange in einem Kontakt stehen.
Ja.
Nicht kurz, sondern lange. Und das spricht für diesen Grenzcharakter von Oberschlesien, der hier praktisch in diesem Familiennamen zu erkennen ist. Das haben wir oft. Und man kann heute ja noch sagen, Schlesier sind immer noch eine besondere Gruppe, auch innerhalb von Polen. Wenn du jemanden fragst, der aus Schlesien kommt, sag mal, bist du eigentlich Deutscher oder Pole? Dann sagt er, ich bin Schlesier. Und das ist dann die Antwort auf die Frage.
Ja, super. Ja, damit haben wir die zweite Folge auch gleich abgeschlossen, denke ich. Fazit, Papa, heute der Nachmittag, wie fandest du es?
Ja, es sind natürlich zum Teil ganz schön schlimme Ereignisse, an die man sich da erinnert. Ne?
Ja.
Und ich muss sagen, es geht schon ein bisschen an den Nieren, wenn man sich zurückerinnert und an was so gewesen ist. Und vielleicht muss ich auch noch sagen, was habe ich für ein Glück gehabt, Krieg und Nachkriegsjahre überstanden zu haben. Ich glaube, dieses Glück haben nicht viele gehabt.
Ja, naja, und dann halt so ein Leben noch führen zu dürfen, ne? Also das ist ich bin gespannt. Also ich muss sagen, mir macht es viel Spaß. Ich freue mich auf die weiteren Folgen und ich finde es, wie gesagt, immer noch ziemlich gut, dass wir das jetzt hier zusammen machen.
Ja, und vielleicht kann ich schon darauf hinweisen, es wird jetzt etwas besser im Leben. Ne?
Ja, ist auch schön, ne? Aber auch spannend, ne? Aber ja, das machen wir dann. Gut, dann würde ich ja sagen, jetzt aber Doppelkopf.
Aber unbedingt.
Danke dir fürs Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlass doch an der ein oder anderen Stelle eine positive Bewertung. Über Follower freut sich mein Vater bestimmt auch. Ein wichtiger Hinweis noch am Schluss. Bitte seht davon ab, um kostenlose Namenerklärungen zu bitten. Das ist bei der Menge an Zuschriften, und die könnt ihr euch nicht vorstellen, die mein Vater bekommt, einfach nicht möglich. Und außerdem lebt ein Team um ihn herum von seiner und ihrer Arbeit und nur von Luft und Liebe kann man halt nicht leben. In diesem Sinne bleibt fair und alles Gute, bis zum nächsten Mal.